Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Alexander Hiebel. Schön, dass Sie heute bei unserer zweiten Folge von Alles Wissen HVO 100 wieder mit dabei sind. Vielleicht haben Sie ja in die erste Episode vom 26.03. schon reingehört. Da haben wir, also die Verkehrsrundschau und das finnische Unternehmen Neste, erklärt, was HVO 100 eigentlich ist. Mit diesem Wissen als Basis geht es jetzt in die Praxis. Denn der Kraftstoff steht unmittelbar vor seinem Marktstart bei uns in Deutschland. Wie die uneingeschränkte Zulassung und der Rollout, sage ich jetzt mal, abläuft, das bespreche ich heute mit Marco Lietz. Er setzt sich als Manager Public Affairs bei Neste stark für HVO 100 ein. Hallo Herr Lietz.
Hallo Herr Hiebel, grüß Sie.
Der Bundesrat, der hat ja inzwischen grünes Licht für die Verordnung gegeben, die HVO 100 als Reinkraftstoff in Deutschland verfügbar macht. Was sind denn jetzt die nächsten Schritte für Sie?
Ja, die Frage hören wir gerade öfter, aber vielleicht einen kurzen Schritt zurück. Ich glaube, diese Freigabe sollte man auch nicht als Selbstverständlichkeit betrachten, die jetzt kommt. Ja, wenn man sich veranschaulicht, 2016, vor 8 Jahren, wurde die Norm für HVO 100 verabschiedet in Europa. Es hat also über 8 Jahre gedauert, bis jetzt die Freigabe hier kam. Und da muss man auch ganz klar sagen, hier hat im vergangenen Jahr ein branchenweites Bündnis, Logistik, Speditionsverbände, ADAC, Nutzer, Flottenbetreiber, aber auch natürlich die Kraftstoffwirtschaft, sich zusammengeschlossen und hier gemeinsam sich für diesen Kraftstoff ausgesprochen. Und hier war auch die Einigung der Bundesregierung im vergangenen Jahr ganz zentral. Jetzt geht es weiter es ist, wir sagen immer, so eine Art Formsache, hoffentlich nur noch Formsache, bis der Kraftstoff verkauft werden darf in Deutschland. Tatsächlich alle wichtigen Beschlüsse sind da, Bundesregierung, Bundesrat, alle haben abgenickt. Jetzt geht es darum, dass das Gesetz, Fachbegriff, verkündet wird. Das ist eine Sache, die dauert zwischen 3 Tage bis 3 Wochen, da ist alles möglich. Aber ich glaube, alle sind auch wirklich hier die Entscheidungsträger zuversichtlich, dass dann zum Mai es wirklich losgehen kann. Wir als Neste stehen mit unseren Vertriebspartnern bereit. Wir haben den Marktstart lange vorbereitet. Wir sind ready to go.
Und man hört das auch an Ihrer Stimme, Herr Lietz. Neste ist ziemlich glücklich darüber, dass dieser Meilenstein jetzt erreicht werden konnte.
Nun, wir haben das auf jeden Fall unterstützt in Deutschland. Wir sind zu diesem Thema ja auch schon seit langem in vielen anderen Ländern unterwegs. Neste war einer der Vorreiter, was das HVO angeht. Wir sind auch weiter sicher einer der großen Akteure am Markt. Wir sehen aber gerade in Deutschland, weil die Herausforderung ganz besonders hoch, Deutschland als Industriemarkt, als größter Dieselmarkt Europas und auch als Logistikschwerpunkt, das Herz von Europa, da gab es einfach noch nicht eine Lösung, um wirklich den Logistikverkehr zu defossilisieren. Und da haben wir jetzt mit HVO 100 sicher eine Lösung parat. Und daher begrüßen wir es ganz klar, dass die Bundesregierung hier jetzt auch den Weg freigemacht hat.
Wie muss man sich das aus Verbrauchersicht vorstellen? Haben Sie sich monatelang auf die Zulassung vorbereitet und jetzt extra schon Mengen an HVO 100 zurückgehalten? Oder müssen Sie jetzt erstmal HVO 100 für den deutschen Markt produzieren?
Also tatsächlich ist es so, dass wir 365 Tage, 24 Stunden am Tag produzieren. Ja, und wir machen das im wirklich großen industriellen Maßstab. Aktuell haben wir eine Kapazität von 3,3 Millionen Tonnen erneuerbare Kraftstoffe. Der Plan ist, in den nächsten 2 Jahren bis Ende 26 auf 6,8 Millionen Tonnen hochzufahren. Und wir sind nicht allein am Markt. Das heißt, die Produktion läuft sowieso. Die Produktion fährt auch hoch. Aber natürlich haben wir uns für Deutschland vorbereitet und hier in den vergangenen Monaten auch wirklich eine Infrastruktur bereits im Grundsatz aufgebaut. Ein Beispiel hierfür ist, dass die Deutsche Bahn Cargo, DB Cargo, bereits im vergangenen Jahr über 10 Millionen Liter HVO von Neste bezogen hat. Und es gibt auch zahlreiche Pilotprojekte. Bosch ist da beispielsweise zu nennen, die das in ihrer Logistikkette eingesetzt haben. Von daher, wir sind schon da in den Bereichen, wo man bereits HVO verkaufen durfte. Jetzt gilt es, das dann hochzufahren.
Einige Unternehmer sind bei neuartigen Kraftstoffen etwas skeptisch. Gerade in der Güterverkehrsbranche ist das angesichts der Erfahrung mit Biodiesel auch absolut verständlich. Wie lange dauert es, bis man das Vertrauen in einen Kraftstoff wie HVO 100 gestärkt hat?
Ich glaube, wir müssen da auch ganz klar von E10 lernen. Hier hatten wir in Deutschland wirklich eine sehr lebhafte Diskussion und die fußte auch davon, dass die Aufklärung der Endverbraucher noch gar nicht so weit fortgeschritten war. Und deswegen arbeiten wir hier sowohl als Neste als auch gemeinsam mit Verbänden, aber auch mit den Nutzerorganisationen, den Logistikverbänden wirklich an der Aufklärung. Wichtig ist noch einmal ganz klar zu unterscheiden, worüber sprechen wir hier. HVO 100, der erneuerbare Diesel, ist kein konventioneller Biodiesel, wie man ihn als B100 in der Vergangenheit kannte oder auch ein B10 oder B7, wo ein Biodiesel im Prinzip beigemischt wird. Es ist chemisch etwas anderes. HVO ist ein mit Wasserstoff behandeltes erneuerbares Öl, während FAME, also der Biodiesel, der sogenannte Fettsäure-Methylester, jetzt kann jeder nochmal kurz sich zurückversetzen, Chemie, 7. Klasse, was ist das eigentlich? Das sind wirklich zwei unterschiedliche Moleküle. Das Entscheidende hieran ist, dass HVO ist frei von Sauerstoff. Es ist das reine Dieselmolekül ohne die Nachteile, die man beim normalen Biodiesel hat, aber auch ohne die Verunreinigungen, die sie bei einem fossilen Diesel haben. Dadurch ist Neste Mai, oder das ist unsere Marke, aber auch HV100, qualitativ erstmal besser in der Verbrennung. Es ist wesentlich besser lagerfähig. Was heißt das? Ja, es ist kältestabiler als zum Beispiel normaler Biodiesel, aber es in der Lagerfähigkeit zieht es auch kein Wasser an. Sie haben bei einem normalen Biodiesel Mikrobenwachstum, weil dort ein Wasser reinkommt. Das haben Sie beim HVO nicht. Ein reiner Kohlenwasserstoff. Und das andere ist, also das ist einmal der Kraftstoff in der Lagerung, aber das viel Wichtigere ist in der Nutzung. Ja. Und hier haben wir den großen Unterschied, dass HV100 grundsätzlich erstmal mit allen Dieselmotoren kompatibel ist. Man hat natürlich immer noch das Thema der sogenannten Freigaben. Da geht es darum, gewährleistet mir mein Fahrzeughersteller auch einen Schaden am Motor, obwohl ich mit HVO gefahren bin? Das ist eine Gewährleistungsfrage. Und auch hier ist es so, dass die Hersteller schon wirklich seit Jahren darauf hinarbeiten, möglichst breit ihre Flotten freizugeben. Und hier ist auch die Freigabensituation zwischen HVO und B100, also dem normalen Biodiesel, eine ganz andere. B100 war schwierig zu handeln, man musste Motoren teilweise umrüsten, Dichtungen nachrüsten etc. Das ist mit HVO nicht nötig. Sie haben also einen mit HVO einen Diesel, der teilweise sogar eine bessere Performance als fossiler Diesel hat. Auf jeden Fall eine bessere Performance als normaler Biodiesel und gleichzeitig 90% CO2 im Lebenszyklus spart. Also es ist quasi so eine Art Win-Win und auf jeden Fall das bessere Produkt.
Also jede Menge Potenzial, die HVO 100 bietet und natürlich auch wichtig, den Absatz anzukurbeln und Vertrauen zu schaffen. Und da sind wir schon bei dem Punkt Erschließung eines neuen Marktes. Gibt es zum Beispiel Vereinbarungen mit Ihren Abnehmern, ab wann der Treibstoff an welcher Tankstelle zu finden sein muss?
Also Neste arbeitet tatsächlich mit ausgewählten Vertriebspartnern zusammen. Diese Vertriebspartner dürfen dann auch wirklich unser Logo und unsere Brand Neste My Renewable Diesel nutzen. Unser Fokus ist auch primär erstmal der Flottenkunde, auch weil es dort betriebseigene Tankstellen gibt. Da müssen Sie auch viel weniger Aufklärungsarbeit leisten. Ja, das erklären Sie einmal Ihren Fahrern, einmal den Managern und dann ist das drin. Während Sie natürlich an der öffentlichen Tankstelle immer auch den Endverbraucher wirklich, also den normalen Privatverbraucher mit seinem Pkw, die berühmte Lieschen Müller mit dem 20 Jahre alten Golf auch im Auge haben müssen. Diese Aufklärungsarbeit passiert auch bei den öffentlichen Tankstellen, das ist klar. Aber hier wird auch der Rollout nur sukzessive am Anfang anfangen. Also es wird, das HVO fällt nicht vom Himmel, sondern es wird erstmal dahin gehen, wo sicher auch jetzt schon die Nachfrage ist und dann sukzessive an die Tankstellen ausgerollt.
Der ADAC, der rechnet zu Beginn nicht mit einem flächendeckenden Angebot in Deutschland. Würden Sie das auch so sehen?
Vorab muss man einmal ganz klar sagen, der ADAC war ein ganz entscheidender Unterstützer, wenn es um die Zulassung dieses erneuerbaren Kraftstoffs geht. Das kann man dem ADAC auch wirklich nicht hoch genug anrechnen. Der hat da sich stark eingesetzt und auch die Rolle erneuerbarer Kraftstoffe für das Erreichen der Klimaziele im Verkehr erkannt. Natürlich hat der ADAC eher, ich sag mal, wir hatten jetzt schon die Lieschen Müller, eher die Liestin Müller im Fokus, den Privatkunden. Das ist eine Verbraucherschutzorganisation. Hierauf bezieht sich auch die Aussage, die öffentlichen Tankstellen. Das hatte ich gerade schon beleuchtet. Da wird es sicher noch etwas dauern, bis die Tankstellen sukzessive umgestellt werden. Weil es muss geschaut werden, habe ich überhaupt einen Tank an meiner Tankstelle? Nicht jede Tankstelle hat überhaupt genug Produkttanks, um ein weiteres Produkt zu lagern. Ist schon alles vorbereitet. Habe ich überhaupt meinen Kundenstamm? Ja, das ist natürlich eine Lernkurve, die wir am Anfang haben. So wie die E-Ladesäule ja auch nicht über Nacht auf einmal an der Tankstelle stand. Wir fokussieren uns, wie gesagt, ja vor allem erstmal auf Logistiksektor und Schwerlastverkehr. Und für diese Kundensegmente wird sicher ausreichend Menge da sein, auch an den großen Logistik-Hubs entlang der Autobahn. Da sind viele Marktakteure unterwegs. Da kann ich auch schwierig für die anderen im Markt sprechen, aber wir stehen da auf jeden Fall marktbereit zur Verfügung, gerade für die Flottenbetreiber.
In der ersten Folge von unserer Podcast-Serie hatte Ihr Kollege Jörg Hübeler schon gesagt, dass Neste sehr viel Aufwand betreibt, um zu gewährleisten, dass der Treibstoff auch wirklich nachhaltig ist, zum Beispiel durch Audits. Kann ich an der Tankstelle selbst erkennen, ob jetzt das HVO, das dort vertrieben wird, von Neste oder einem anderen Hersteller stammt?
Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, die der Gesetzgeber auch nicht ganz hinreichend beantwortet hat. Also wir müssen uns einmal schauen, was ist tatsächlich vorgeschrieben, was muss an der Zapfsäule stehen. Und was kann ich zusätzlich noch dran schreiben? Wie kann ich weitergehend den Verbraucher informieren? Das eine ist, das Gesetz sagt, an der Zapfsäule soll ein Logo stehen, das heißt XTL. XTL ist erstmal nur das Zeichen für den sogenannten paraffinischen Diesel. HVO ist ein paraffinischer Diesel aus erneuerbaren Rest- und Abfallstoffen. Aber diesen paraffinischen Diesel können Sie auch aus anderen Quellen herstellen, beispielsweise aus Erdgas. Das ist dann nicht so nachhaltig. Aber hier differenziert erstmal der Gesetzgeber nicht, was an den Tankstellen zu stehen hat. Das macht dann tatsächlich der Vertriebspartner. Also Sie können sich dann vorstellen, dass sicher der Anbieter im Fall beispielsweise von Neste Mai nicht nur dieses XTL-Logo dran hat, das Sie übrigens auch in Ihrem Fahrzeugtank wiederfinden. Falls man sich immer fragt, ist mein Auto freigegeben? XTL, wenn das im Fahrzeugtank steht, in der Klappe, ist alles good to go. Aber zurück zum Vertriebspartner. Wenn es ein Neste-Kraftstoff ist, wird der Vertriebspartner das tatsächlich an seiner Zapfsäule markieren. Da steht dann Neste Mai, das wird vielleicht auch nochmal farblich hervorgehoben. Und da kann man auch ganz klar sagen, wo Neste draufsteht, ist Neste drin. Und da, wo Neste drin ist, gilt auch das Neste-Nachhaltigkeitsversprechen, dass da auch wirklich alles zertifiziert nachhaltig und in Ordnung ist. Da kann ich natürlich schlecht für andere sprechen, aber ich gehe davon aus, dass auch andere Marktteilnehmer entsprechend das hervorheben werden an ihren Zapfsäulen. Und das Ziel ist ja am Ende, einen vollkommen erneuerbaren Kraftstoff in den Markt zu bringen.
Sie haben gerade den paraffinischen Diesel genannt. Das bedeutet Kraftstoff, der aus Abfallprodukten hergestellt wurde.
Ein paraffinischer Diesel ist erstmal nur ein Dieselkraftstoff, der dieses reine Kohlenwasserstoffmolekül ist. Das heißt, XTL, das X steht für jedweden Eingangsstoff. Das kann, wie bei uns, ein altes Speisefett sein. Das kann aber auch ein Gas oder tatsächlich Kohle sein. Ja? Am Ende kommt erstmal das gleiche Molekül raus. Das ist toll, weil dadurch alles erstmal miteinander kompatibel ist. Man spricht auch von einem Drop-in-Kraftstoff. Sie können ihn also einfach mit normalem Diesel beimischen. Aber tatsächlich sehen Sie erstmal an dem Wort paraffinischer Diesel nicht, ob es erneuerbar oder vielleicht fossil ist. Das wird dann an den Zapfsäulen sicher auch markiert. Bei Neste ist es so, ist Neste Mai ist auf jeden Fall erneuerbar.
Gehen wir nochmal zu dem Markthochlauf in Deutschland. Rechnen Sie da jetzt zu Beginn mit temporären Engpässen?
Zur Beantwortung der Frage will ich nochmal ganz klar die Erwartungshaltung nochmal einordnen. Also wir werden mit HVO100 sicher nicht den deutschen Dieselbedarf substituieren. Das ist auch gar nicht Ziel der Übung, sondern wir wollen dahin gehen, wo auch wirklich die Alternativen nicht zur Verfügung stehen und wo es auch auf eine Mischung verschiedener Alternativen ankommt. Ja, Sie haben in der Logistik sicher auf der Kurzstrecke Elektro, auf der Langstrecke dann HVO. Und genau auf diese Mischung kommt es an, weil eben all diese Lösungen gebraucht werden. Für diese Kundensegmente wird HVO hinreichend marktverfügbar sein. Aber auch hier ist es so, dass sich die Tankstellenbetreiber wirklich noch umstellen müssen. Da gehören Lernkurven dazu. Also jeder, der ein neues Produkt vertreibt, muss erstmal lernen, was verkaufe ich da eigentlich? Wie handle ich das? Sind schon alle Tanks genehmigt, alle Zapfsäulen geeicht, sind alle Genehmigungen durch, muss ich vielleicht nochmal mit meiner unteren Wasserschutzbehörde sprechen. Das sind so Kleinigkeiten im technischen Betrieb, da sind dann wirklich die technischen Experten in den Tankstellen auch nochmal gefragt und das gestaltet diese Lernkurve, gerade für den Hochlauf und langfristig muss man dann gucken, wird dieser Markthochlauf auch von den richtigen Markt- und Rahmenbedingungen begleitet. Ja, erst dann kann sich diese Lernkurve auch entfalten.
Gibt es aus Ihrer Sicht noch Hürden im deutschen Markt, die den Markthochlauf erschweren könnten?
Also einmal ist ganz klar, wir haben mit der Zulassung von HV100 schon mal eine große Hürde abgeräumt. Es wird ganz abgesehen von diesen Verfügbarkeitsfragen auf jeden Fall eine Signalwirkung an den deutschen Verbraucher und natürlich auch in die Logistik- und Speditionslandschaft geben. Hier gibt es eine erneuerbare, 100% erneuerbare Alternative. Jetzt, und das hatte ich schon mit der Lernkurve und den Rahmenbedingungen so ein bisschen angesprochen, ist natürlich die Frage, wie schaffe ich es, dieses Produkt auch wettbewerbsgerecht in den Markt zu bringen? Und da gibt es sicher einiges an Spielraum. Das eine ist einmal die Besteuerung. Da gibt es noch ein paar große Fragezeichen. Da können wir aber sicher auch nochmal ins Detail eintauchen. Aber bevor wir das tun, spielt am Ende auch immer das Gesamtambitionsniveau für den Klimaschutz im Verkehr eine Rolle. Und hier gibt es bereits Mittel und Wege, auch in der deutschen Gesetzgebung, beispielsweise durch Beimischungsquoten, durch THG-Quoten, also Verpflichtungen zum Klimaschutz für die Mineralölwirtschaft, ersten Spielraum auch für den Hochlauf erneuerbarer Kraftstoffe zu leisten.
Wie läuft denn besonders jetzt in der Anfangszeit die Preisbildung des Kraftstoffes ab? Preis ist ja auch immer ein ganz wichtiger Punkt. Muss man da mit stärkeren Schwankungen rechnen?
Tatsächlich, die Preisfrage ist eigentlich die erste, die wir immer kriegen. Danach kommt Verfügbarkeit, danach kommt Nachhaltigkeit, aber natürlich fragt sich jeder erstmal, was kostet das denn eigentlich? Und da habe ich natürlich zwei Betrachtungen. Entweder ich gucke mir einfach an die Zapfsäule, was steht da für eine Zahl oder zu welchem Preis kriege ich es von meinem Kraftstofflieferanten in meine Betriebstankstelle, wenn ich jetzt Flottenkunde bin. Und das andere ist natürlich die Total Cost of Ownership. Ja, was kostet mich das denn eigentlich im Vergleich dann auch langfristig? Einmal zum Produktpreis. Hier haben wir natürlich die Herausforderung, dass die Herstellung von HVO schon mal teurer ist als für fossiler Diesel. Das liegt daran, dass der Rohstoff teurer ist, die Produktion ist aufwendig. Sie haben auch noch gar nicht so viele Produktionsstätten. Das heißt, auch die ganzen Lieferketten sind doch relativ lang im Vergleich zu fossilen Diesel. Das heißt, da wird schwierig, das irgendwie einzupendeln. Denn das HVO im Gegensatz zum fossilen Kraftstoff sprudelt halt einfach nicht so aus der Erde. Ja? Tatsächlich muss ich dann gucken, was macht denn noch so den Preis aus an der Zapfsäule? Und da spielen Steuern und Abgaben tatsächlich eine Rolle. HV100 ist tatsächlich in Deutschland von der sogenannten CO2-Abgabe befreit. Das macht so 12 Cent den Liter aus und die CO2-Abgabe steigt. Aber das sind ja moderate Anstiege. Das macht jetzt keinen großen Unterschied. Da nähert sich das höchstens an den fossilen Diesel. Aber das Gros dieser Steuern und Abgaben ist die sogenannte Energiesteuer. Und da haben Sie in Deutschland den Fall, dass HVO genauso besteuert wird wie fossiler Diesel. Das sind 47 Cent der Liter. Und in Deutschland besteuern wir die Steuer. Das heißt, auf die 47 Cent kommt nochmal 19% Mehrwertsteuer obendrauf. Das ist vielleicht für die Zuhörer, Zuhörerinnen aus dem Flottenbetrieb, die Unternehmer, gar nicht so relevant. Das gibt man ja wieder. Aber für den Privatkunden ist das natürlich nochmal 8 Cent obendrauf. Und hier sagen wir ganz klar, sollte es eine Differenzierung geben. Es ist ein erneuerbarer Kraftstoff, es ist nicht fossil. Da braucht es eine Lenkungswirkung für den Endverbraucher hin zur erneuerbaren Alternative. Da gibt es zwei Ansätze. Das eine wäre tatsächlich zu sagen, Wir gehen mit der Energiesteuer runter auf das Mindestniveau, das die EU vorschreibt. Das sind 33 Cent der Liter. Also von 47 auf 33, das ist schon mal ein ordentlicher Sprung. Oder, und vielleicht auch zusätzlich, greife ich nochmal ganz klar mit einer Lenkungswirkung ein und schaue, wo wird der Kraftstoff genutzt. Das ist Logistik, das ist Agrar. Und dann führe ich so eine Art, ja, erneuerbare Dieselrückvergütung ein, dass sich dann tatsächlich der Flottenbetreiber am Jahresende mit seiner Steuererklärung dann eine Energiesteuer wieder zurückholen kann, bis zu einem bestimmten Betrag. Da gibt es auch Forderungen aus der Logistikbranche und auch aus den Bauernverbänden, die wir auf jeden Fall unterstützen und wo wir großes Potenzial sehen. Das andere ist, und das hatte ich schon erwähnt, die TCO, also die Total Cost of Ownership. Da ist aus unserer Sicht H100, und das zeigt sich immer wieder auch in den Flottenvergleichen, der wirtschaftlichste Weg zur Defossilisierung. Denn Sie als Flottenbetreiber haben ja die Wahl, ja, elektrisch, Wasserstoff, fossil einfach weiterfahren und dann vielleicht irgendwann keine Aufträge mehr zu bekommen, weil ich keine Klimaanforderungen erfülle, oder halt HVO. Vielleicht auch Gas, ja, das passt ja alles zusammen. Und hier sehen wir, das HVO hat langfristig eine Einsparung. Sie haben auch noch eine längere Lebensdauer des Motors, eine geringere Wartung. Und sie müssen halt nicht ihren halben Platz umbauen, irgendwie mit den Stadtwerken noch jahrelang verhandeln, wie viel Leistung sie denn tatsächlich an ihren Superchargern oder Ladegeräten anbringen dürfen und wo kommt die Wasserstofftankstelle hin und wie kriegt man das feuerbrandschutzgerecht genormt etc., sondern Betriebstankstelle, Kraftstoff austauschen, fertig. Ja? Und das spiegelt sich am Ende in den TCO wieder. Und damit habe ich den Vergleich, ja? Dass wir sehen, H100 ist wirtschaftlich gerade noch die beste Alternative, auch langfristig, um mit der Flotte weiterzufahren. Aber die allerwichtigste Frage ist am Ende, hey, was kostet es uns als Gesellschaft, aber auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie einfach gar nichts tun, ja, oder zu wenig tun? Und da wird es schnell schwierig, denn es gibt keine fossile Zukunft, das ist klar.
Und Ihrer Erklärung nach klingt das so, als wäre das vielleicht auch nur noch eine Frage der Zeit, bis die Energiesteuer da entsprechend an HVO 100 angepasst werden könnte.
Nun, es gibt auf der einen Seite bestärkende Aussagen aus der Bundesregierung. Da gibt es sicher Spielraum. Auf der anderen Seite muss man natürlich schauen, was lässt sich im Haushalt abbilden. Ja, das ist wirklich eine große Diskussion. Gleichzeitig gibt es auf EU-Ebene eine wirklich tiefgreifende Novelle der Energiesteuerrichtlinie. Das klingt alles furchtbar kompliziert, ist es auch, denn diese Richtlinie wurde seit 20 Jahren nicht überarbeitet, weil alle 27 Mitgliedstaaten zustimmen müssen. Das ist eine Riesenherausforderung. Von daher ist unser Plädoyer, klar, man kann darauf warten, dass vielleicht doch mal Einigung dabei herrscht und tatsächlich ist dort vorgesehen, HVO günstiger zu besteuern. Aber bis dahin sollte die Bundesregierung sich nicht darauf ausruhen, sondern tatsächlich eine Initiative auf nationaler Ebene vorantreiben und mit Lenkungswirkung entweder auf das, ja, dieses Mindestniveau von 33 Cent gehen oder vielleicht ganz klar in die Sektoren gehen und sagen, hey Logistiker, hier ist deine Energiesteuer, danke, dass du dich für eine erneuerbare Alternative entschieden hast.
Es bleibt also weiter ein viel diskutiertes und hochinteressantes Thema, HVO 100. Und in sehr, sehr absehbarer Zeit wird es an unseren Tankstellen eine neue Zapfsäule mit der Aufschrift XTL und paraffinischen Diesel geben. Herr Lietz, vielen Dank für Ihre Zeit.
Herr Hebel, ich bedanke mich.
Das war's mit unserer zweiten Folge von Alles Wissen HVO 100. Ich darf Ihnen heute schon einen kleinen Teaser für die nächste Episode dalassen. Da sprechen wir nämlich mit DB Cargo. Das Unternehmen, das setzt nämlich schon seit geraumer Zeit HVO 100 für seine Diesellokomotiven ein. Was die Erkenntnisse nach vielen, vielen Kilometern mit dem Kraftstoff sind, das hören Sie bald hier in unserer Podcast-Serie. Bis dahin, machen Sie's gut.